Zu Tisch bei Saskia, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
Bin nicht der, der mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht. Und
dann auch sehr schülernah oder auch modern gestaltet.
Ich bin Saskia Ebel, Lehrerin an einer kaufmännischen beruflichen Schule in Karlsruhe, Gründerin von WES 4.0 und Teamleiterin am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Zusätzlich bin ich auch Referentin in Deutschland für Themen rund um das zeitgemäße Lehren und Lernen an Schulen. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen Themen näher beleuchten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der App-Dschungel. Hier kommt der Lichtblick. Viele haben sich wahrscheinlich schon immer gefragt, welche Apps soll ich denn irgendwie benutzen? Oder es gibt so viele Apps, wie komme ich denn durch diesen Dschungel? Und genau deshalb gibt es heute diese Folge und ich habe mir Jochen Gollhammer aus Österreich dazu geholt. Guten Abend, lieber Jochen. Könntest du dich einmal selber vorstellen, was du denn alles so machst, wer du bist und woher du kommst, habe ich jetzt schon verraten, aber vielleicht von dem beruflichen Teil noch.
Okay, hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, mein Name ist Jochen Gollhammer, ich komme aus Salzburg, du hast es schon erwähnt, bin aber tatsächlich seit 2004 Lehrer in Bayern und seit 2018 auch Schulleiter einer FOS, genauer gesagt der Fachoberschule Franz von Assisi in Freilassing. Das liegt genauso an der Grenze, wie Salzburg an der Grenze liegt, nur eben auf deutscher Seite. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit den Möglichkeiten, die digitale Tools, Apps, Programme für einen zeitgemäßen Unterricht bieten. In letzter Zeit zunehmend auch mit digitaler Schulentwicklung beziehungsweise Digital Leadership und bin zu diesen Themenbereichen auch als Vortragender beziehungsweise Referent tätig. Ja, vielen Dank nochmal für deine Einladung. Freut mich sehr.
Und wir gehen auch direkt ins Thema, weil du dich ja beschäftigt hast. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du einen ganz, ganz tollen Workshop hast, den du so nennst, dass man ja als Lehrer so ganz sicher sein kann, wenn man bei dir zum Workshop kommt und dann die Tools benutzt. Das Problem ist ja immer, dass es so viele Apps gibt, viele Anwendungen. Und meine erste Frage ist aber schon, welche benutzt du denn eigentlich alle?
Ja, ich benutze sehr, sehr viele Apps, Programme, insbesondere Taskcards. Ich glaube, da kommt man fast gar nicht mehr daran vorbei. Learning Snacks zum Beispiel ist auch ein deutsches Unternehmen, das dahinter steckt. Quiz Academy, auch made in Germany. Ostellus Schule als Geschichtslehrer, der ich auch bin, gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Das ist noch, ja, würde man so in dem Bereich Startup bezeichnen können, vielleicht noch etwas unbekannt. Tutori, sicherlich schon bekannter. Das sind sicherlich so die Programme, die datenschutzkonform sind. Zusätzlich verwende ich dann natürlich aber auch noch viele andere. Mentimeter, denke ich mal, ist ein Klassiker auch. ThinkLink gefällt mir ganz gut für Präsentationen, Flyer, Poster, sowas, DesignCap, Canva. Wir arbeiten an der Schule auch mit Microsoft Teams, haben somit auch die Office-Microsoft-Produkte dabei und da bin ich ein großer Fan, zum Beispiel von Microsoft Sway, aber auch von Forms, mit denen man ja sehr, sehr gut Umfragen machen kann.
Jetzt habe ich gerade extra alles mitgeschrieben, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich einen kleinen Einblick jeweils in die Tools geben, sodass sich jeder dann auch entscheiden kann, ist das was für mich? Und deshalb fangen wir mal mit Taskcards an. Du hast gesagt, man kommt nicht mehr vorbei. Man hat ja aber vielleicht schon Padlet benutzt. Wir reden jetzt aber von Taskcards und deshalb ist so meine Frage, okay, was kann ich damit eigentlich alles tun? Also was ist das und wofür sollte ich es irgendwie verwenden?
Ja, also mit Taskcards kann man im Prinzip sehr viel machen. Also im Prinzip, ich benutze das beispielsweise auch, um wirklich Unterrichtsthemen, mit denen ich mich über mehrere Stunden hinweg beschäftige, auf Taskcards vorzubereiten. Wer das nicht kennt, man muss sich das so vorstellen, das ist so ein digitales schwarzes Brett, in dem man die Hintergründe verschieden auswählen kann. so wie Kanban Board zum Beispiel, aber auch mit einer Timeline, mit Drag and Drop ist auch möglich. Im Prinzip eine Lernplattform vielleicht auch, die sehr intuitiv ist, mit der man sich sehr, sehr schnell zurechtfindet. Wie du hast es angesprochen, Padlet. Ich habe ja natürlich auch mit Padlet gearbeitet. Das heißt, wer Padlet schon kennt, der findet sich auch in Taskcards leicht zurecht. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso soll ich denn jetzt von Padlet zu Taskcards wechseln? Ich meine, ich denke mir, das ist eine individuelle Entscheidung. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass das Thema Datenschutz in den nächsten Jahren einfach mega groß werden wird. Ist es jetzt schon, aber ich denke mir, es wird einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Und da ist man bei Taskcards dann auch auf der datenschutzkonformen, sicheren Seite, weil es DSGVO ist, kommt übrigens aus Thüringen.
Direkt jetzt wegen der Benutzung. Also das heißt, wenn du dir so überlegst, Dinge zu sammeln, irgendwie strukturiert darzustellen, dann ist für dich direkt, okay, da brauche ich Taskcard.
So ist es. Also es ist eigentlich schon ein anderer Aspekt, den du jetzt ansprichst bei Taskcards. Ich benutze Taskcards auch, um eben interessante Links, die ich im Netz finde, abzulegen. Man kann sich ja mehrere Pinwände erstellen, wenn man eine Lizenz hat. Das ist sicherlich ein zweiter großer Aspekt. Ich habe beispielsweise in diesem Schuljahr auch damit angefangen, dass ich auf Taskcards meine Unterrichtseinträge mache. Das heißt, ich bin zwar Schulleiter, aber habe ja nebenbei auch Unterricht. Und man kennt es ja, ich hatte das früher, ich will gar nicht sagen unstrukturiert, aber meine Mäppchen, habe meine Aufzeichnungen gemacht und dann sitze ich zu Hause und denke, okay, bin ich eigentlich damit schon fertig geworden, letzte Stunde im Unterricht? In meinem Alter merkt man sich das nicht mehr so genau, auch wenn es aufgezeichnet hat. Und so habe ich das einfach in Taskcards detailliert aufgeschrieben und weiß, was habe ich in der Klasse gemacht, was habe ich in der Parallelklasse gemacht. Das ist eine neue Nutzungsform, die ich jetzt mache in diesem Schuljahr. Was mir aber im Prinzip ganz, ganz gut gefällt an Taskcards und man muss sagen, wie ich es fast am meisten nutze, ist, dass die Schülerinnen und Schüler kollaborativ arbeiten können. Man kann über Taskcards, wenn die Lehrkraft eine Lizenz eben hat, die Pinnwand verschicken, kann hier alle möglichen Rechte zuteilen. Man kann sagen, okay, diese Spalte hier, da habt ihr eigentlich nur, das könnt ihr nur lesen, da möchte ich nicht, dass ihr dort eingreift und das verändert. Aber ansonsten kann man alle möglichen Schreibrechte verteilen und so nutze ich das sehr, sehr häufig, dass eben Schülerinnen und Schüler auf einer Pinnwand bestimmte Unterrichtsinhalte eben kollaborativ erarbeiten müssen.
Und müssen deine Schülerinnen und Schüler angemeldet sein?
Die müssen nicht angemeldet sein. Das ist auch ein großer Pluspunkt bei diesem Programm. Die Lizenz benötigt nur die Lehrkraft. Ich verschicke den Link und das ist ja im Prinzip dann ganz einfach, mit welchen Programmen dann vielleicht auch die Schule arbeitet. Bei uns läuft es dann über Teams. Ich stelle den Link in Teams rein und die Schülerinnen und Schüler haben von jedem Ort der Welt darauf Zugriff und können gemeinsam auch asynchron zum Beispiel an bestimmten Unterrichtsinhalten arbeiten.
Super. Also ich habe mir jetzt notiert für eine Lehrkraft, die sich überlegt, ob sie es verwenden sollte, dass man Sammlungen jetzt für sich auch machen kann, dann kollaborativ mit den Schülern arbeiten, aber eben auch für seine Selbstorganisation nutzen kann.
So ist es, genau.
Super. Dann, wir sind ja im App-Dschungel, deshalb gehen wir ein bisschen weiter, Jochen. Als zweites hattest du Learning Snacks genannt. Ja. Ich tatsächlich habe noch nie mit Learning Snacks gearbeitet, deshalb muss ich mich jetzt gar nicht blöd stellen, sondern ich kenne es nur kurz von der Oberfläche. Ich kenne Learning Apps und habe das benutzt. Deshalb erklär uns doch mal, was ist Learning Snacks und wie kann ich es wieder einsetzen, beziehungsweise was ist da auch so der Vorteil, warum du da dann drauf gehst?
Dazu gesagt, Learning Snacks, die kommen ursprünglich aus Ingolstadt, eben auch datenschutzkonformes Tool, was mir an Learning Snack sehr, sehr gut gefällt, ist, wie das Programm aufgebaut ist. Also man muss sich das so vorstellen, man kann jetzt im Prinzip als Lehrkraft sich mit einem bestimmten Unterrichtsinhalt beschäftigen. Ich kann zum Beispiel in ein Thema einführen oder ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich führe beispielsweise in ein Thema ein und kann mit diesem Programm Learning Snacks so kleine Textbausteine erstellen. Das gebe ich in das Programm ein. Ich kann dann Beispiel YouTube-Videos verlinken. Ich kann jede andere Website verlinken. Ich kann dann zum Beispiel eine Frage stellen mit 3 Antwortmöglichkeiten und so weiter und so fort und definieren, wenn jemand jetzt diese Frage beantwortet hat und das ist richtig, was kommt als Antwort? Wenn es falsch ist, was kommt als Antwort? Man hat so H5P-Elemente drinnen, wie eben Lückentexte, Drag and Drop. Und das Ganze schaut dann im Prinzip aus wie so ein Chatverlauf in einem Messenger-Dienst. Und das finde ich, das macht das Programm aus meiner Sicht auch sehr interessant, weil es sehr lebensnah für die Schülerinnen und Schüler ist, gerade jetzt auch für jüngere Schülerinnen und Schüler. Ich muss mir nicht die App runterladen, sondern es funktioniert im Prinzip dann ja auch wie bei TaskCards oder bei vielen anderen Programmen. Ich habe da etwas erstellt, verschicke den Link. Die Schülerinnen und Schüler haben es dann zum Beispiel auf ihrer Plattform und machen es am Handy auf und es geht dann runter wie ein Chat-Verlauf. Und wie gesagt, man kann das sehr, sehr gut in ein Thema einführen. Man kann auch Themen zusammenfassen und man hat optisch auch sehr viele Möglichkeiten und inhaltlich kann man schreiben, was man möchte, ohne dass man irgendwelche Programmierkenntnisse benötigt. Also auch hier dieses Programm ist sehr, sehr intuitiv aufgebaut. Man findet sich sehr, sehr schnell zurecht.
Und wenn du das jetzt so benutzt hast, mal Hand aufs Herz, haben denn die Schüler den Chat danach durchgelesen? Also war das echt so, oh ja, ich darf nochmal den Chat durchlesen und dann hatte man nochmal die Fragen oder die Antworten vor sich?
Ja, das ist, glaube ich, wie überall bei jeder Methode. Also eine 100%ige Quote wird man wahrscheinlich nie haben, aber tatsächlich zählt dieses Programm auch mit, ne? Also wie viele haben es angesehen. Aber vielleicht, Saskia, lass mich noch ergänzen. Was ich bei diesem Programm auch nämlich toll finde, ist mittlerweile, weil ich ja in meiner Schulart, Fachoberschule, meine Schülerinnen und Schüler sind 16 Jahre plus und da ist jetzt vielleicht das Learning Snack, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, nicht mehr ganz so der große Burner, aber man kann hier auch, also ich nutze es auch, dass Schülerinnen und Schüler sich mit bestimmten Themen, die wir heute im Unterricht behandeln, beschäftigen und dann eben über das Programm Learning Snacks das Thema, sich dem Thema nähern und das quasi beschreiben. Ja? Also im Prinzip könnte man sagen, es ist so ein kleines digitales Lernprodukt, das Sie dann erstellen müssen, das von mir beispielsweise dann auch bewertet wird. Ja, du hattest ja im letzten Podcast, hattest du ja die Patricia Treves hier und da habt ihr ja viel über neue alternative Aufgaben und Prüfungsformate in deiner Kultur der Digitalität gesprochen. Und das wäre im Prinzip auch so ein Bereich, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass du zu dem Thema, wir beschäftigen uns mit Kalter Krieg, ich möchte nicht, dass du ein klassisches Referat zur Kuba-Krise machst und ich möchte nicht, dass du ein klassisches Referat zum Vietnamkrieg machst, sondern ich möchte, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und ein kleines digitales Lernprodukt erstellst. Und da bekommen die Schülerinnen und Schüler Vorgaben. Oftmals ist es dann auch so, dass sie zu zweit oder zu dritt an einem Thema arbeiten. Auch das können sie. Auch bei diesem Programm benötigen sie keinen Account. Das geht über den Account der Lehrkraft. Und am Ende des Tages kann das beurteilt werden, muss nicht, kann beurteilt werden. Und ja, dann sind wir genau in dem Bereich, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier digitale Tools. Ich kann hier damit eben auch mich Unterrichtsthemen ganz anders nähern und Schülerinnen und Schüler können hier auch ganz anders Inhalte umsetzen und aufbereiten.
Nee, vor allem finde ich toll, weil ich selber gemerkt habe, also ich habe ja das Pendant so gesehen. einfach in Baden-Württemberg, zu deiner Schulart. Von daher finde ich schon toll, wenn die nämlich selber dann natürlich auch mit den Tools das selber erstellen. Deshalb finde ich ein schönes Beispiel. Also ich habe mir mitgeschrieben mit Lückentexten, dann auch sehr schülernah oder auch modern gestaltet wegen dem Chatverlauf. Und aber grundsätzlich, dass es auch sehr gut genutzt werden kann, dass die Schüler eben selber in ein Thema einführen und man so vielleicht dann doch ein alternatives Prüfungsformat auch hat.
Genau.
Super. Jetzt hatte ich davor mir hingeschrieben Quizzes, aber grundsätzlich hast du dann selber dich so ein bisschen korrigiert, deshalb habe ich sie da durchgestrichen. Und als drittes hattest du ja Quiz Academy gesagt. Grundsätzlich kennt man ja wahrscheinlich so ein bisschen die Art von Quiz Academy durch ein anderes Tool, was nicht DSGVO-konform ist. Wir nennen es aber natürlich trotzdem, weil es eine tolle Funktion hat. Nämlich, wer Kahoot schon kennt, der darf jetzt gerne einfach zum DSGVO-konformen Tool gehen, Quiz Academy. Und deshalb, wie kann ich jetzt dort Quizze für Schüler aufbauen? Warum sollte ich das da tun? Und was kann ich denn dann noch alles irgendwie machen?
Also im Prinzip ist Quiz Academy ähnlich aufgebaut wie Kahoot. Das, was dahinter steht bei Quiz Academy, ist dasselbe wie bei Kahoot. Also ich kann hier so ein kleines Quiz machen. Ich kann hier eine Frage stellen mit 3, 4 Antwortmöglichkeiten, wie man das von Kahoot auch kennt. Ich habe die Melodien im Hintergrund. Ich kann die Zeit einstellen als Lehrkraft. Es kann mit Punkten gehen, es kann ohne Punkte gehen. Also im Prinzip läuft es genauso wie Kahoot, nur dass es eben datenschutzkonform ist. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, Saskia, ich bin nicht der, der mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, dieses und jenes Programm ist böse und ist schlecht. Ich nutze natürlich auch noch immer Teile von meinen Kahoots, die ich irgendwann einmal erstellt habe. Und ich möchte auch eine Lanze für dieses Programm brechen, weil ich weiß, dass es in der, sage ich einmal, Twitter-Lehrerzimmer-Community und nicht unbedingt dafür steht, für was Bildung in der Kultur der Digitalität steht. Aber ich denke mir, wir müssen einfach die Kirche im Dorf lassen und viele Lehrkräfte beginnen einfach irgendwann mal mit der digitalen Welt im Unterricht. Und da finde ich, ist nach wie vor Kahoot oder natürlich Quiz Academy ein guter Einstieg, weil es ist sehr, sehr leicht zu erstellen. Und wenn das jetzt vielleicht auch in einer Schule passiert, die digital noch nicht so weit fortgeschritten ist, man kriegt schnell mal Erfolgserlebnis auch als Lehrkraft, weil den Schülern macht es in gewisser Weise auch Spaß. Und es ist wie überall im Leben oder in der Schule. Wenn ich 6 Stunden lang Frontalunterricht mache, ist das öde. Und wenn ich 6 Stunden lang Quiz Academy spiele, ist das auch öde. Es kommt wie immer auf die Mischung an. Und deshalb finde ich, haben solche Programme wie Quiz Academy auch ihre Berechtigung. Und vielleicht auch, aber dann doch der Hinweis, wer schon eben mit Kahoot gearbeitet hat, man kann seine Kahoots relativ easy, wenn man mal weiß, wo die Knöpfe zu drücken sind, in Quiz Academy importieren. Also die gehen nicht verloren, sondern man kann die importieren. Was man bei Quiz Academy auch machen kann, das benutze ich zwar nicht so häufig, aber vielleicht die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sprachunterricht, man kann auch Quizlets importieren. Und das finde ich eine gute Sache. Da gibt es auch so Tutorials, da wird es erklärt, wie das gemacht werden kann. Ich greife vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Taskcards. Da geht es beispielsweise auch mit Padlets, wo man seine Padlets importieren kann. Bei Quiz Academy ist vielleicht noch so, ich kenne das teilweise auch von Fortbildungen, wenn wir das dann auch machen und in Real Life herzeigen, dann sagen auch immer viele, naja, Kahoot ist doch irgendwie ein bisschen schöner, die Melodie bei Kahoot gefällt mir mehr. Mei, das ist immer Geschmackssache.
Ja, oder ich finde, man muss bei Quiz Academy einen Klick zu viel machen und deshalb ist so dieser spielerische Aspekt oder ich habe es nicht zum Einstieg genommen, sondern Kahoot als so Wiederholung von der gesamten Lerneinheit. Und da kamen dann einfach alle möglichen Fragen. Aber ich habe es irgendwann auch sehr gerne abgebrochen und nicht mehr gemacht, weil die mir ja fast eigentlich nach vorne gesprungen sind. Die wurden aggressiv, also deshalb habe ich dann schon die Musik ausgemacht. Aber natürlich hat man sie so, deshalb kurzer Spoiler, in jeder Folge mache ich einen Spoiler und ich warte mal drauf, wann darf ich einen Spoiler machen? Hier darf ich es, und zwar bei der Folge mit Mona Aykul hatten wir ja über Game-Based Learning, Gamification geredet. Und hier ist dann, da hat sie es auch, glaube ich, genannt, der Gamification-Aspekt, warum das natürlich die Schüler sehr motiviert. Also, aber deshalb grundsätzlich, es stimmt, gleiche Funktionen. Aber ja, ich finde ein Klick ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich habe ich mir jetzt mal vermerkt und das ist natürlich auch schön, so bei Taskcard kann man sammeln und gemeinsam drauf arbeiten. Bei Learning Snacks ist dann auch so, dass die Schüler ein bisschen da auch was tun können und eher so dann Lückentexte haben und hier jetzt wirklich okay und man hat so ein bisschen die Motivation und kann mit denen jetzt doch mal ein bisschen spielen. Also von daher habe ich mir jetzt notiert, lieber Jochen, Quizzes. Dann so ein bisschen dieser Wettkampfgedanke, Spaß hattest du genannt, du benutzt es zum Einstieg und man kann auch für den Sprachenunterricht Quizlets sehr gut dort dann importieren.
Kann man machen, genau.
Super. So, wir gehen einen Schritt wieder weiter im App-Dschungel und da kommt das nächste und dadurch, dass ich mit Geschichte nichts an der Schule mache, darfst du mir jetzt wirklich ganz jungfräulich erklären, was ist Ostellos Schule?
Genau, Ostellos Schule ist ein Programm, das auch noch in der Entwicklung begriffen ist. Was man mit Ostellos Schule machen kann, man arbeitet mit Kartenmaterial. Deshalb ist es für Geschichtslehrkräfte interessant und es wurde im Prinzip auch für den Geschichtsunterricht entwickelt, beziehungsweise es wird ja weiter entwickelt, wie das bei vielen anderen Startups auch ist. Im Prinzip ist es so, man kann zu Beginn mal eine Karte generieren, wenn ich sage, okay, ich beschäftige mich beispielsweise mit der Französischen Revolution, dann befinden wir uns circa so am Ende des 18. Jahrhunderts, dann kann ich da eine Jahreszahl eingeben in dem Programm, wenn ich das alles mal vordefiniere und dann wird mir eine Karte generiert mit den Grenzen dieser Zeit, ja. Und dann ist es wieder ähnlich wie bei vielen anderen Programmen. Dann muss ich mir als Lehrkraft überlegen, was möchte ich eigentlich? Ja? Wo soll die Reise hingehen? Was soll am Ende der Unterrichtsstunde, der Einheit, was ist das Ziel und wie möchte ich dorthin kommen? Und dann habe ich wieder die Möglichkeiten, hier Texte zu formulieren. Ich habe hier auch wieder H5P-Elemente integriert. Ich kann aber auch mit diesen Karten arbeiten. Ich kann auf diesen Karten bestimmte zum Beispiel Flächen markieren und dann da Fragen dazu stellen und so weiter und so fort. Also im Prinzip wurde es für den Geschichtsunterricht entwickelt. Nichtsdestotrotz denke ich mir, und ich unterrichte auch das Fach Politik, man kann jetzt hier auch mit Karten so generieren, dass sie halt im 20. Jahrhundert mit Grenzen des 20. Jahrhunderts oder halt bis jetzt. Und dann kann ich das auch sehr, sehr gut für den Politik-Sozialkundeunterricht nutzen, was weiß ich, Europäische Union, was auch immer. Ich denke, man kann es auch in anderen Fächern, gerade im Sprachenunterricht, auch nutzen. Wenn man Länderkunde macht, beispielsweise zu den USA, ja, da habe ich dann die Bundesstaatgrenzen drinnen oder auch so historisch. Ich weiß es. Englischunterricht wird ja auch mit, was weiß ich, Geschichte der USA oder sowas als Thema behandelt. Hier kann ich beispielsweise auch dieses Programm Ostellos sehr gut nutzen, weil ich halt dann einfach diese Karte so generiere mit den Grenzen von damals, Ende 18. oder 19. Jahrhundert und sehe, wie die USA halt einfach auch immer größer geworden ist, wie sich die Bundesstaaten entwickelt. Und meine Aufgabe als Lehrkraft ist es dann einfach, die Texte so zu formulieren, die Aufgabenstellungen so zu formulieren, im Kontext mit, dass ich die Karten eben zusätzlich nutze.
Super interessant. Wenn ich mir so vorstelle, bei mir hat der Lehrer noch so ein riesen Kartending geholt und dann stand da so ein Monstrum und das hat er dann da eingespannt oben und dann mussten wir da irgendwas suchen im Erdkundeunterricht. Oder dann kam ja der Dirke Weltatlas und so. Also deshalb stelle ich es mir gerade irgendwie cool vor. Kann ich denn da jede Jahreszahl eingeben oder muss es schon Epochen sein, die man wirklich auch kennt? Also vom Lehrplan, jetzt hast du Französische Revolution gesagt.
Ja, also wenn ich jetzt sage in Geschichte, ich möchte mich mit der Qing-Dynastie in China beschäftigen. Also tatsächlich ist es auch so, und das ist noch ein kleiner Knackpunkt auch bei diesem Programm, die greifen auf Karten zu, die auch Open Source sind. Und ich denke mal, sie brauchen grundsätzlich noch viel, viel mehr Karten mit größerer Qualität, mit ja, die einfach viel mehr Epochen und vor allem auch ja, mehr Räume auch abdecken. Dann, das ist sicherlich etwas, woran die noch arbeiten, weil, wie gesagt, das gibt es noch nicht so lange. Und wir kennen das ja bei vielen anderen Programmen. Es kann nicht von heute auf morgen alles stehen, sondern man baut die Community vielleicht ein klein wenig ein, fragt bei Lehrkräften nach, was wünscht ihr euch, so wie das ja bei TaskCats auch der Fall war über Twitter. Und dann entsteht das vielleicht so als kleines Gemeinschaftsprojekt auch, weil am Ende des Tages müssen es die Lehrkräfte nutzen. Und die können viel bauen, ne? Aber wenn das nicht abdeckt, was man eigentlich im Unterricht haben möchte, dann haben beide Seiten nichts davon.
Nee, also finde ich jetzt interessant. Definitiv. Jetzt hattest du das zweite Mal H5P-Elemente genannt, deshalb frage ich es jetzt doch nochmal, wenn jetzt gar niemand oder einer nicht damit etwas anfangen kann, wie könntest du denn in ein, zwei Sätzen sagen, was du mit H5P-Elementen meinst, also damit jemand einfach was damit anfangen kann?
Ja, genau, vielleicht jeder, der mit Moodle-basierten Plattformen arbeitet, der kennt es, wenn man ja so gewisse vielleicht auch erstellt oder Arbeitsaufgaben erstellt, dann gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, eben mit Drag and Drop, mit Lückentexten, mit teilweise auch so Hotspot-Sätzen in Bildern, mit Videos beispielsweise, wo man dann auch so Hotspot setzt, wo man anhält und Fragen dazu stellt. Das verstehe ich jetzt unter H5P-Elemente. Also H5P ist ja selbst, korrigiere mich Saskia, ich arbeite grundsätzlich ja gar nicht mit H5P, aber auch ein eigenes Programm, das sehr, sehr viele verschiedene Aufgabenstellungen inkludiert und die wiederum in ganz vielen anderen Programmen ja, importiert werden können. Kann man das so sagen?
Also ein Punkt wäre jetzt, glaube ich, auch so, wie du Learning Snacks vorhin erklärt hast, bei dem einen Video, wo du dann stoppst und dann eine Frage stellst, dass das ja so gesehen jetzt in dem Tool zwar ist, aber grundsätzlich wäre das ja auch ein Element, wie man jetzt das umsetzen könnte. Also deshalb, nee, man kann sicherlich noch genauer und eine ganze Folge über H5P machen, aber nur, dass einfach mal so ein bisschen gehört ist. Um was es geht. Wir schreiten schon Richtung Ende. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber ich wiederhole nochmal, weil ich es echt spannend finde. Ich bin gerade auch so ein bisschen durchgegangen, wie kann ich es privat nutzen, deinen Ostellus? also ich habe hab Kartenmaterial, was ich dann jeweils zu den Zeiten entweder im Sprachen- oder Geschichtsunterricht benutzen kann. Ich kann H5P-Elemente mit reinbauen und ich kann aber auch an bestimmten Orten bzw. Punkten Texte oder Aufgaben dann auf diesem Kartenmaterial versehen.
So ist es, genau.
Super. Dann gehen wir zum Letzten, was du vorhin gesagt hast. Aber natürlich, es gibt noch viel, viel mehr. Aber wir wollen ja den Dschungel ein bisschen lichten. Deshalb, du hattest noch Tutori genannt. Wie verwendest du das und was ist das?
Tutori ist im Prinzip auch ein deutsches Programm. Man könnte sagen, man kann mit Tutori digitale Arbeitsblätter erstellen. Hier gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch beispielsweise mit Formeln für den Mathematikunterricht. Im Prinzip kann man sich das einfach vorstellen. Man hat einfach sein klassisches, ja, leeres Word und das fülle ich jetzt mit all möglichen Inhalten, wie ich das halt möchte. Und wieso Tutori? Wieso soll ich denn das nicht in Word machen oder in einem anderen Programm? Bei Tutori ist es im Prinzip auch so, dass hier die Community oder sehr, sehr viele, die das nutzen, so diesen Aspekt des Open Educational Resources sich verschrieben haben. Das heißt, man erstellt ein Arbeitsblatt, man kann das sehr, sehr auch interaktiv gestalten, man kann da eben mit Videos ablegen, aber auch mit allen möglichen Lückentexten, was man halt möchte. Im Prinzip gibt es ungeahnt viele Möglichkeiten. Wie so oft bei Programmen gibt es eine freie Basisversion, wo man halt bestimmte Inhalte machen kann, und dann gibt es eine Version, wo man eine Bezahlversion, wo halt dann einfach noch ein paar mehr Dinge gibt, um das vielleicht auch layouttechnisch schöner zu gestalten. Aber grundsätzlich finde ich auch, weil ich selbst diesem Aspekt der freien Nutzung von Bildungsmedien mich verschrieben habe, kann man hier auch bei Tutori die Arbeitsblätter, die man erstellt, nach einer unterschiedlich mit Datenschutzrichtlinien, und kann das auch als Open Education Resources, das heißt als offene Lernmaterialien, zur Verfügung stellen. Ich kann hier auch wieder mit Links arbeiten, Links generieren, das an meine Schülerinnen und Schüler schicken oder halt einfach der Welt zur Verfügung stellen. Die Plattform selbst hat auch eine sehr, sehr schöne Suchfunktion. Das heißt, wenn man sagt, ich suche jetzt was zu irgendeinem bestimmten Thema, dann gebe ich das einfach in die Suche ein und werde vielleicht auch fündig. Was sehr viele auch mit Tutori machen, zum Beispiel findet man jetzt, weil wir zuerst von den Learning Snacks gesprochen haben, Saskia, man findet jetzt beispielsweise auch also ein Bewertungsraster, wenn ich Schülerinnen und Schüler Learning Snacks erstellen lasse, wie ich das bewerte. Das habe ich zum Beispiel auch mit Tutori erstellt. Und wenn man danach sucht, dann wird man das auch finden. Also Lehrkräfte nutzen das vielleicht auch anders. Und sehr, sehr viele Inhalte sind einfach frei. Und das gefällt mir grundsätzlich vom Ansatz her sehr gut, weil das auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Ansatz ist. Wir kennen das, Lehrkräfte sind einfach so sozialisiert, dass sie Einzelkämpfende sind. Und das, denke ich mal, muss nicht sein. Wir müssen eigentlich wegkommen von dem, wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie kollaborativ arbeiten und dass sie sich austauschen, und wir leben das selbst viel zu selten vor. Also ein großes...
Da könnte man auch eine Folge drüber machen. Ne?
Da könnte man eine Folge drüber
machen. Ich habe noch zwei kleine Fragen dazu. Ja. Wenn du jetzt so ein interaktives Arbeitsblatt erstellt hast, und dann hast du gesagt, dann stellst du das den Schülern zur Verfügung. In welchem Dateiformat, sage ich mal, hat man das dann? Oder wie bekommen das die Schüler, und können die das dann auch verändern oder beschreiben?
Also wenn ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern nutze, dann ist es tatsächlich so, dass sie das dann nicht verändern können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das als Link verschicken, dass man direkt quasi so auf eine Web, also dieses Web-Arbeitsblatt kommt, oder man kann das klassisch auch als PDF generieren. Genau.
Okay, super. Und je nachdem, wie ich es halt freigebe in der Materialdatenbank, habe ich es dann offen zum Verändern oder nicht? Oder wie wird das in die Materialdaten?
Genau, das ist auch möglich. Man kann das so einstellen. Man kann sagen, okay, das Material, das ich erstellt habe, das kann jeder nutzen. Ich möchte aber nicht, dass das verändert wird. Ich kann es aber auch so definieren, dass ich sage, okay, es kann jeder nutzen. Ihr könnt es verändern. Bitte gebt aber meinen Namen dazu an. Zum Beispiel. Also wie man das so kennt von den ganzen Copyright-Bestimmungen.
Okay, also das heißt, Tutori, wenn ich interaktive digitale Arbeitsblätter erstellen will, plus vielleicht auch selber mal spickeln möchte, was haben denn andere zu dem Thema schon gemacht, weil es die Materialdatenbank gibt, und grundsätzlich kann ich natürlich auch das weiter unterstützen, dass wir Lehrkräfte uns da austauschen und so ein bisschen den Community-Gedanken da auch, also nicht nur selbst nutzen, sondern auch selber dann natürlich zur Verfügung stellen. Ja, super. Lieber Jochen, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir zu den anderen, die du danach genannt hast, die so beiläufig von dir verwendet werden, dass wir da gar nicht mehr dazukommen. Vielleicht überlege ich mir mal einen neuen Titel noch von der Folge und frage dich nochmal, dann gehen wir da nochmal drauf ein. Aber vielen lieben Dank, dass du uns DSGVO-konforme Varianten gezeigt hast. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und bis bald.
Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung, Saskia. Hat mich sehr gefreut. Euch auch zu Hause allen einen schönen Abend.
Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.